Ich möchte heute weitermachen oder anhängen an letzte Woche. Wir sind ein bisschen spät mit der Zeit, aber ich denke, wir können nochmal in die Bibel reinschauen. Ich möchte euch zu Anfang der Predigt kurz aus meiner Ausbildungszeit erzählen. Ich habe ja vor Brasilien, meinem FSJ in Brasilien und vor der Bibelschule und so weiter und vor dem Jugendreferent habe ich eine Ausbildung in Bosch gemacht, in Reutlingen. Und habe dort als Mikrotechnologe eine Ausbildung gemacht. Hört sich vielleicht besonders da an, als es ist, aber war trotzdem eine prägende Zeit für mich, weil ich irgendwie auch ein bisschen so die ganz normale Arbeitswelt kennengelernt habe. Genau, und nicht nur Pastor bin heutzutage, sondern ich habe halt einfach kennengelernt, wie das in der Industrie auch ist. Und dort gab es einen sogenannten Betriebsumlauf. Man hat verschiedene Abteilungen dort kennengelernt und so 2-3 Monate war ich dann in der Hauptfabrik und habe dort dann auch meine Abschlussausbildungsarbeit schreiben müssen. Ich hatte damals noch keinen blassen Schimmer davon, wie man überhaupt irgendwie so eine Arbeit schreibt, so eine wissenschaftliche Arbeit, und habe einfach mal drauf losgeschrieben oder hatte so ein Projekt, dass ich da so eine Maschine, so Tests da machen muss. Und dann habe ich das ausgewertet und bin irgendwann zu meinem Betreuer gegangen, so ein Ingenieur, habe das dann gezeigt und habe gedacht, der freut sich darüber. Und dann hat er nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, das ist ja keine wissenschaftliche Arbeit in gewisser Weise. Aber ich war Azubi, ich war kein Student oder so. Auf jeden Fall hat er sich dann trotzdem ganz viel Zeit genommen, ist mit mir hingesessen und hat mir ganz viel geholfen, stundenlang diese Arbeit zu schreiben, zu korrigieren und mir zu zeigen, wie man das macht, so eine wissenschaftliche Arbeit. Und es hat mich einfach beeindruckt, dass ich das bis heute noch weiß, dass dieser Ingenieur sich Zeit genommen hat, obwohl er bestimmt ganz viele andere Sachen zu tun gehabt hätte, um mir bei meiner kleinen Azubi-Arbeit zu helfen. Und ist mit mir alles nochmal durchgegangen, das gesamte Dokument. Und letzte Woche habe ich auch darüber gesprochen, dass es eigentlich so 3 verschiedene Lernarten gibt. Einmal das Klassenzimmerlernen, wo man eigentlich so Frontalunterricht bekommt. Dann das Azubi-Lernen, das sind wir ja auch, ja, das höre ich immer wieder oder lese ich immer wieder eigentlich, wenn man doch immer so Schlechtes hört über Deutschland, aber dieses Prinzip des Azubi-Seins oder Ausbildungsseins ist ja eigentlich was ganz Deutsches, gibt es gar nicht so arg in anderen Ländern. Und auf jeden Fall sind wir auch Modell so dafür und deshalb wollte ich das kurz sagen, dass es einfach auch eine gute Art des Lernens ist, wenn jemand vormacht und man macht es nach sozusagen. Und man wird dann praktisch sozusagen, das wäre das Azubi-Lernen. Und dann habe ich ja gesagt, gibt es noch dieses Eintauchen in eine Kultur, in dem man jemand Tag und Nacht was vorlebt. Es ist schwierig als Lehrer in der ganz normalen Schule und es ist auch schwierig als Ausbilder in einem Betrieb. Man kann nicht Tag und Nacht mit jemandem zusammen sein, um etwas zu zeigen. Aber Jesus hat es gemacht, er war Tag und Nacht mit seinen Jüngern zusammen und deshalb war seine Ausbildung eine ganz andere wie jetzt in einer ganz normalen Schule oder bei einer Ausbildung als Zimmermann oder sowas, die er ja auch vielleicht gehabt hat in gewisser Weise. Auf jeden Fall hat er sie an die Hand genommen und Tag und Nacht sie begleitet und sie haben gesehen, wie er isst, wie er schläft, wie er ganz normale Dinge tut und dann haben einfach sein Leben kennengelernt und haben dann sich ein Vorbild an ihn nehmen können. Und ich möchte heute da ansetzen und heute uns die Frage stellen, was bedeutet Jüngerschaft eigentlich praktisch? Was bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein? Wir sind auch mit Jesus unterwegs und wir sehen ihn zwar nicht und wir können zwar nicht sehen, was er uns vorleben möchte, aber er lebt durch den Heiligen Geist in uns und wir können einfach ja auch jederzeit einfach von ihm lernen. Er möchte uns in unserem Leben durch Umstände, durch Dinge einfach auch Dinge aufzeigen in unserem Leben und uns immer wieder lehren. Wir sind immer noch weiterhin lernende Schüler, heißt ja Jünger, und darum soll es heute gehen. Mein erster Gedanke dazu, Jünger sein bedeutet Menschenfischer zu sein. Matthäus 4, Vers 18. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon, und bekannt unter dem Namen Petrus und Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Das Wort Menschenfischer hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Vielleicht denkt man da einfach einen ganz normalen Fischer. Und es hört sich vielleicht so an, als würden wir versuchen, so viele Menschen wie möglich irgendwie zu catchen, zu fischen und versuchen, dass sich so viele wie möglich irgendwie in unserem Netz verfangen. Aber im Grunde genommen bedeutet es ja eigentlich, dass wir eine ehrenvolle Aufgabe bekommen haben, nicht Menschen einfach zu Jesus zu führen. Ich denke, besser formuliert ist, dass wir Menschen zu Jesus führen möchten, wo dann Jesus diese Menschen verändern kann, damit sie dieses ewige und erfüllte Leben finden, was er versprochen hat. Und in der Bibel ist mir da ein großes Beispiel eingefallen, Philippus. Philippus, das war einer, der von Jesus gehört hat und er hat ihn erlebt und ist dann zu seinem Freund Nathanael gegangen und hat ihm von Jesus erzählt. Und dort heißt es in Johannes 1, 45, Philippus wiederum traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Kann aus Nazareth was Gutes kommen? Fragte Nathanael. Und Philippus antwortete einfach nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Und diese Geschichte, ja, zeigt einfach so gut, wie wir anderen Menschen von Jesus erzählen dürfen. Philippus war so von Jesus begeistert, dass er einfach hingegangen ist und seinem Freund Nathanael das erzählt hat. Er hat bewusst oder unbewusst, obwohl das Jesus ihm ja gar nicht gesagt hat, er hat angefangen, Menschen zu fischen. Andere Menschen einfach zu Jesus zu führen. Nicht, indem er irgendwelche Argumente hatte oder mit irgendwelchen Weisheiten gekommen ist, den Nathanael überzeugen wollte durch, ja, da in der Schrift steht dies und so weiter. Er hat einfach nicht versucht, aus seiner Weisheit, aus seiner Kraft heraus diesen Freund zu bekehren sozusagen, sondern er hat einfach gesagt, komm mit und überzeug dich selbst von ihm. Überzeug dich einfach selbst. Ich denke mir, wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen, dann müssen wir gar nicht so oft mit Argumenten überzeugen, sondern wir müssen sie einfach zu Jesus hinführen. Und es geht am besten einfach mit unseren persönlichen Zeugnissen, indem die Leute merken, was Gott in unserem Leben getan hat. Wenn man sagt, ja, ich habe früher ohne Gott gelebt, ich habe ihn dann gefunden und er hat mein Leben komplett verändert. Aber auch wenn man keine große Bekehrungsgeschichte hat und vielleicht sozusagen schon immer Christ war, das gibt es eigentlich nicht, aber wenn man als Kind zum Glauben gekommen ist, dann können wir ganz offen und ehrlich vielleicht sein und sagen, das war das Beste, was mir je passiert ist. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, dass ich damals als Kind schon Jesus kennenlernen durfte. Und das Zeugnis dürfen wir einfach weitergeben, auch wenn wir nicht groß theologisch hochtraben mit den Menschen reden, sondern einfach den Leuten sagen, ja, was Gott in unserem Leben getan hat. Wir müssen andere nicht den Glauben mit Gewalt überstülpen. Das wäre ja auch in gewisser Weise Perlen vor die Säule zu werfen, zu sagen, mit Gewalt Leute oder mit Nachdruck, sage ich mal, Leute vom Glauben zu überzeugen, sondern einfach das weitergeben und authentisch weitergeben, was wir einfach erlebt haben. Und lasst uns das einfach nicht als Pflicht oder als Muss sehen, etwas, was man als Christ machen muss, sondern einfach als großes Vorrecht. Ja, uns liegen ja die Menschen am Herzen, die um uns herum sind, und wir möchten, dass sie Jesus finden. Da kommen wir zu meinem zweiten Gedanke, folge Jesus nach in der Liebe. Johannes 13, Vers 35, es gibt einfach so viele Bibelstellen einfach zur Nachfolge, zum Thema Nachfolge. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr meine Schüler seid. Und die Liebe ist das Erkennungszeichen von den Schülern Jesu. Und es gibt ja Leute, da sieht man sofort, zu welchem Club oder zu welcher Richtung oder zu welcher politischen Richtung man gehört. Zum Beispiel gab es früher Hippies, die so aussahen, da wusste man ganz genau, das sind Hippies. Oder es gab in meiner Schulzeit gab es immer diese zwei Kleidungsstile, das gibt es heute gar nicht mehr so arg. Aber damals gab es die Rocker, Und die Hip-Hopper, zweimal dürft ihr raten, wer ich war. Ich habe immer solche Baggy-Pants angehabt früher als Kind oder als Jugendlicher. Genau, und man hat einfach angesehen, dass ich in Hip-Hop höre. Das war damals so in meiner Jugendzeit. Und genauso oder ähnlich ist es hier. Die Menschen sollen erkennen an unserem Erkennungszeichen der Liebe, dass wir Christen sind. Und wir müssen uns nicht unsere Haare stylen oder was Besonderes anziehen, sondern unser Erkennungszeichen soll die Liebe sein. Und durch unser Aussehen wird niemand sehen, dass wir Christen sind. Also es passiert mir einfach mal, wenn ich fremden Leuten sage, ja, ich bin Pastor oder so, irgendwie kommt man da drauf. Und dann gucken die mich nur an und denken, ich mache einen Witz, weil, keine Ahnung, ich sehe vielleicht nicht so aus. Aber man sieht es uns einfach nicht an, dass wir Christen sind. Und deshalb müssen wir es vorleben. Wir sollen einfach die Liebe vorleben. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man uns diese Liebe abspürt einfach. Dass die Gemeinschaft in der Gemeinde, wenn Menschen hier reinkommen durch die Tür, dass sie merken, hier ist was anderes. Da weht ein anderer Geist. Hier ist was anderes. Hier ist wirkliche Liebe unter diesen Menschen. Und auch wenn man ganz normal im Alltag ist, die Liebe soll unser Erkennungsmerkmal sein. Und Johannes 17, dem letzten Gebet von Jesus für seine Jünger, sagt Jesus, dass die Liebe und die Einheit vor allem untereinander die Grundlage sein soll, warum dann die Menschen dann Jesus später annehmen oder ihn erkennen. Da steht dann, ich habe gar nicht aufgeschrieben, Johannes 17, 23, ich lebe in ihnen und du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Also Jesus betet für Einheit unter uns Christen zu diesem bestimmten Zweck, damit die Welt Jesus erkennt. Die Einheit und die Liebe sind die Erkennungsmerkmale von uns. Und es darf unsere Grundlage sein als Nachfolger, als Schüler von Jesus. Und ich möchte uns einfach da ermutigen, für diese Liebe und diese Einheit einfach auch zu kämpfen. Das ist nicht Selbstverständliches und das ist auch angefochten, die Liebe und die Einheit untereinander. Wer Corona miterlebt hat und auch weiß, diese Auseinandersetzung, die es da auch unter Christen gab, der weiß, dass die Einheit und die Liebe stark umkämpft ist. Und dafür dürfen wir kämpfen und auch vor Gott einstehen und immer wieder bitten, Herr, bewahre du die Einheit, bewahre uns die Liebe zueinander, denn daran erkennen die Menschen, dass wir zu dir gehören. Und mein dritter Punkt, Jünger bringen reiche Frucht. Johannes 15, geht es ja um den Weinstock und die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Und dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Das ist auch ein wunderschöner Vers. Und das Interessante ist, das ist kein Ratschlag oder eigentlich auch kein Gebot, sondern es ist eine Wenn. Also eigentlich ist es einfach nur ein Prinzip. Wenn wir in Jesus bleiben, dann bringen wir reiche Frucht. Das ist einfach ein Prinzip Gottes. Wenn wir dranbleiben, wenn wir an Jesus dranbleiben, wenn wir mit ihm leben, dann bringen wir automatisch reiche Frucht. Und in Markus 4, Vers 20 sagt Jesus, dass manche 30-fach, manche 60-fach, manche 100-fach Frucht bringen werden. Und dass sich auch das Evangelium verbreiten wird, dadurch, dass Menschen anderen Menschen auch das Evangelium einfach weitergeben. Aber vielleicht hört sich 60-fach und 100-fach Frucht bringen an. Wenn man das ganz simpel überträgt, einfach 60-fach Menschen sozusagen zu Jesus führt, hört sich ja unglaublich viel an oder 100-fach. Aber unmöglich ist es natürlich nicht. Viele Evangelisten oder Missionare haben angefangen, mit einer Person einfach ihren Glauben weitergegeben, erzählt, was sie erlebt haben, vielleicht eine Bibelstelle dazu. Und Gott hat weitergemacht. Und manche kennen ja so Geschichten, Bonke oder andere oder Riesenevangelisten, die haben nicht bei 30 oder 60 oder 100-fach Frucht aufgehört, sondern sind dadurch durch ihre Predigten oder durch ihr Wirken, egal, sind hunderte oder tausende Leute zum Glauben gekommen. Also Gott kann so viel machen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber lasst uns mal einen Schritt zurücktreten, vielleicht nicht von 60 oder 100-fach Frucht reden, das hört sich, oder das ist eine riesen Messlatte oder eine große Zahl, sondern lasst uns mal ein Beispiel einfach an Jesus nehmen. Er hat sein Leben einfach auf 12 Personen konzentriert. Er hat sein Leben einfach auf 12 Menschen ausgerichtet. 12 Jünger, die er zum einen zum Glauben geführt hat und vor allem eben aber auch geschult hat. Er hat sie ja in der Hand genommen. Das war ja die viel größere Aufgabe, dass sie nachgefolgt sind, hat ja ein Wort benötigt. Jesus ist hingegangen oft und hat einfach nur, oder bei Petrus und Andreas, hat er einfach nur gesagt, sie sollen die Netze nochmal auswerfen und sie sind ihm nachgefolgt. Also diese, sag ich mal, die Bekehrung war ganz schnell erreicht, aber dieses Lehren und Lernen, das hat ja nochmal 3-4 Jahre gedauert, oder da hat sich Jesus drauf fokussiert auch, auf dieses Lernen. Und trotzdem hat er sich auf 12 Personen konzentriert. Es sind zwar noch mehr mitgelaufen und mit umhergezogen, aber seine Konzentration lag auf 12 Personen. Und wenn alle Christen dieses Ziel verfolgen würden, so eine einzelne Zahl an Personen sich zu fokussieren, dann würde echt was passieren. Ich habe uns mal ein kleines Rechenbeispiel mitgebracht, nur theoretisch. Wenn jeder Christ auf der Welt im gesamten Leben, also von Jugend an bis ins Seniorenalter, 12 Menschen einfach das Evangelium weitergeben würde, dann würden wir in ein paar Generationen durch sein. Denn diese Multiplikation ist gewaltig. Einmal 12 sind 12, aber 12 mal 12 sind 144, sind schon 20.000, 250.000, 2,9 Millionen, 35 Millionen, 430 Millionen, 5,1 Milliarden dazwischen und dann eben 61 Milliarden, das ist ja utopisch. Aber insgesamt würde, wenn jeder Christ das von Jesus an gemacht hätte, hätte es nur 7 bis 8 Generationen gebraucht, von einer Person bis zu 8 Milliarden Menschen, die es heute gibt. Das sind eigentlich nur 200 Jahre. Dann wäre die gesamte Menschheit oder die gesamte Welt, hätte Jesus kennengelernt. Aber die gute Nachricht ist, wir müssen nicht bei 1 anfangen, nicht einmal 12, sondern es gibt laut Statistik ungefähr 2,3 Milliarden Christen auf der Welt. Wenn es nur die Hälfte ernst meinen würde, 1 Milliarde oder weniger, dann wären wir in einer Generation durch, wenn man dieses Prinzip befolgen würde. Wir müssen nicht mal 60-fach Frucht bringen, wie Jesus das sagt. Und es ist eine Sache, so ein Rechending, was mich irgendwie bewegt hat. Und ich möchte uns einfach mal konkret herausfordern. Es geht nicht darum, die Zahl 12 in den nächsten 1-2 Jahren irgendwie, was heißt, das zu erreichen ist auch schwierig. Aber ich habe von einem Missionar gehört, der hat auf einen Zettel einfach Namen geschrieben, wo er von Gott aufs Herz gelegt bekommen hat und wo er einfach immer wieder für diese Person gebetet hat. Und er hat mit 1-2 Personen angefangen, hat für die einfach gebetet und gebetet und auch mit ihnen natürlich auch geredet über den Glauben. Und bei ihm kamen erst 2-3 zum Glauben, dann 5-10. Und am Ende standen 50 Menschen auf seiner Liste, die einfach zu Jesus gefunden haben auch, weil er einfach eins nach dem anderen einfach getan hat. Er hat eine Person aufgeschrieben und hätte wahrscheinlich nie erträumen lassen, was Gott alles daraus machen kann. Und ich habe gedacht, lass uns das doch einfach mal konkret machen. Ich möchte das als Experiment bei mir persönlich einfach mal als Ziel setzen und das einfach ausprobieren. Wir Menschen setzen uns ja überall Ziele. Das ist auch so ein Gedanke, der mich bewegt. Wir sagen, so und so viele Kinder möchte ich haben, das ist ein Ziel zum Beispiel, oder so und so viel möchte ich verdienen, oder das und das möchte ich machen. In dieser oder jener Stadt möchte ich leben, das sind alles Ziele, die wir uns stecken oder setzen. Und vor allem auf der Arbeit ist es genauso. Wir werden Als Angestellte bekommen wir Ziele aufgetragen und als Selbstständiger muss man sich selbst Ziele stecken, sonst kann man es eigentlich auch fast gleich sein lassen mit einer Selbstständigkeit. Und so ist einfach unser Alltag eigentlich schon mit Zielen vollgesteckt. So und so viele Autos muss jeder Mitarbeiter in der Firma verkaufen. So und so viel Umsatz möchte man als Firma erreichen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man das im Beruf eigentlich gewohnt ist, warum setzt man sich im Glauben eigentlich keine Ziele? Wir können da auch einfach Gott Ziele hinlegen und beten, dass er das einfach vollbringen kann. In Malachi 3, Vers 10 steht, in Bezug auf den Zehnten zwar, aber trotzdem, stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Sagt Gott in Bezug auf den Zehnten, dass wenn wir den Zehnten in die Vorratskammern bringen werden des Tempels, dass er dann uns mit Segen überflutet. Aber ich denke, wir können auch Gott insgesamt einfach Dinge hinlegen, für Dinge eintreten, für Anliegen eintreten und auch Gott herausfordern. Und deshalb habe ich einen Zettel vorbereitet, so eine kleine Visitenkarte, wo man einfach 12 Personen aufschreiben kann. Und das bedeutet nicht, heute 12 aufzuschreiben, sondern einfach eine Person nach dem anderen. Eine Person, würde ich sagen, fängt mal an, wo Gott einfach uns aufs Herz legt, wo wir dafür beten sollen. Wo einfach Gott sagt, ja, ich möchte, dass du für diese eine Person betest. Und die schreiben wir erstmal auf oder 2, 3 Personen, die uns einfallen am Anfang. Und beten für diese Person einfach regelmäßig. Dieses Kärtchen kann dann in der Bibel einfach liegen und wir können täglich für diese Person einfach beten. Und wir können auch Gott einfach Dinge hinlegen, Listen hinlegen, würde ich sagen. Nicht aus Zwang oder nicht ja, irgendwie, um irgendwelche Nummern zu erreichen, sondern einfach, weil uns Menschen am Herz liegen und weil wir für diese Menschen beten möchten. Und auf dieser Vorderseite dieses Kärtchen habe ich noch ein Bibelvers geschrieben, der hat mich auch in letzter Zeit so beschäftigt einfach. Geht es eigentlich um die Stadt oder um die auch die Obrigkeit, also um die Politik. Aber dieser Zusammenhang finde ich so interessant. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Dieser Bibelvers, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, ist ganz eng mit dem Gebet für die Menschen um uns herum verknüpft. Es gehört zusammen. Gott möchte, dass die Menschen ihn erkennen, aber es braucht auch dafür unser Gebet. Denn wir sind auch verantwortlich für diese Welt. Sonst gäbe es auch kein Gebet. Er hat uns ja in diese Welt gestellt, um diese Welt, also Adam und Eva, um diese Welt anzubauen, um diese Welt zu bewirtschaften. Und wir sind verantwortlich für diese Welt. Und deshalb gibt es meiner Meinung nach auch nur Gebet, weil wir sozusagen diese Welt bebauen sollen oder beherrschen sollen. Und wir dürfen Gott mit einbeziehen. Wir dürfen Gott einfach Dinge hinlegen und ihn bitten, dass er eingreift in diese Welt. Und deshalb dieser Zusammenhang, einfach dieses Gebet mit dem, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Ich möchte euch das einfach durchgeben und euch ans Herz legen, wer das machen möchte, als Anliegen, einfach in die Bibel zu legen, dieses Kärtchen und einzelne Leute am Anfang einzutragen und wer weiß, was Gott einfach machen möchte. Und wie gesagt, nicht als Zwang und nicht, dass man irgendwelche Zahlen irgendwie abhaken kann, sondern einfach nur, weil es uns vielleicht auch helfen kann, konkret zu werden und Dinge einfach auch konkret Gott hinzulegen. Und ich möchte noch zum Schluss mit uns beten und Gott auch dieses ganze Thema auch hinlegen. Herr, ich danke dir, dass du uns errettet hast, uns erlöst hast und das Einzige, oder ja, das ist einfach so ein Riesengeschenk und wir dürfen das weitergeben. Und weil, denke ich, wir können nichts anderes außer dieses Geschenk weitergeben. Das soll auch unsere Dankbarkeit ausdrücken, Menschen von dir zu erzählen. Nicht für uns zu behalten, nicht egoistisch zu sein und sagen, nee, das ist nur für mich, sondern einfach das anderen Leuten zu erzählen, Herr. Weg von diesem Solo-Gedanken zu kommen, hin, diese gute Botschaft zu verbreiten, Herr. Und ich bete, dass du uns da frei machst und freimütig machst, es einfach zu tun. Und lege uns Einzelpersonen aufs Herzen, wo du für uns einfach vorbereitet hast, wo du sagst, wir sollen dafür beten, das sind eure Personen, die ich auf dem Herzen habe. Und du darfst jetzt dafür beten und auch zu dieser Person sprechen und einfach bezeugen, Herr. Ich danke dir, dass du uns dabei helfen möchtest und dass du es gut führen möchtest, Herr. Dass du alles gut führst, dass du uns segnen möchtest. Und bitte, schenk du einfach Wachstum, schenk du Frucht einfach. Genau, so wie es einfach auch in der Bibel steht, wie es sein soll, dass wir 30, 60, 100-fach Frucht bringen. Und lass du es geschehen, lass du es wirken, Herr. In deinem Namen, Jesus. Amen.